Herzlich willkommen wieder einmal zu Paul Borcast, unserer vierten Folge des Podcastes der Kreispolizeibehörde Borken. Unser Thema heute: brisante Botschaften, wie Kinder und Jugendliche über Messenger-Dienste zu Opfern und Tätern werden können. Ein Thema, mit dem viele Menschen näher berührt sind, als sich manche Eltern das vielleicht vorstellen können. Ich werde mich heute darüber unterhalten mit Kriminaloberkommissar Michael Wanning vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz. Und eines der Themen, das wir jetzt in unserem Gespräch beleuchten möchten, ist die Frage: Was ist das eigentlich, was sich da in manchen WhatsApp-Chats von Kindern tut? Wenn Kinder Pornografie verbreiten, sich vielleicht auch da gar nichts dabei denken und manchmal Erwachsene erst darauf aufmerksam werden, wenn die Sache buchstäblich schon viel zu weit gediehen ist. Michael, dieses Phänomen ist weiter verbreitet, als manche denken. Kannst du uns da mal eine Einordnung geben?
Ja, also erstmal wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, Thorsten, und die Zuhörer. Ja, das ist weit verbreitet. Wir haben das Phänomen, dass Schüler, Jugendliche und Kinder vermehrt in den letzten Jahren, und Corona hat das Ganze sicherlich nochmal befeuert, illegale Inhalte auf ihren Handys teilen, verbreiten. Da geht es um Gewaltdarstellung, Gewaltverherrlichung, volksverhetzende Inhalte, Sticker, Pornografie, ja, sogar Kinderpornografie.
Das heißt, ich frage mal eben dazwischen, Wir reden dann über Dinge, die Missbrauch zeigen.
Ja, wir reden nicht über Sachen, die auf beidseitigem Einverständnis beruhen von Erwachsenen, sondern wir reden davon, dass Kinder, dass Kleinstkinder und Babys möglicherweise vergewaltigt werden, sexuell missbraucht werden und diese Darstellung in Form von Fotos, Videos, ja auch Schriften dargestellt und verbreitet werden.
Kinder sind sich anscheinend gar nicht häufig darüber bewusst, was sie da tun. Dieses Phänomen, von dem wir sprechen, wie stark ist das denn bei uns in der Region verbreitet? Habt ihr hier als Opferschützer und Präventionsexperten für den Kreis Borken auch Berührung mit solchen Fällen?
Ja, ich habe mir gerade nochmal unser polizeiliches Lagebild angeschaut. Das gibt immer so wieder, was bei uns im Hellfeld, also das, was angezeigt wird, auftaucht. Und da habe ich nur mal den letzten Monat genommen und beispielsweise da schon gesehen, dass wir eigentlich wöchentlich Anzeigen haben. Wie gesagt, nur das, was wirklich auch auftaucht und angezeigt wird. Von ja, Jugendlichen, von Erwachsenen, von den Eltern häufig, die anzeigen, dass sie was auf den Handys der Kinder gefunden haben, was in Richtung Pornografie oder Kinderpornografie geht. Und das ist ja mehr oder weniger unser täglich Brot. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, das ist jetzt der Kreis Borken, die Zahlen aber deutschlandweit sind ähnlich. Das kann man jetzt auf der einen Seite sagen, gut, ist ja beruhigend, dass es in Borken nicht schlimmer ist als woanders. Aber diese Zahlen sind erschreckend hoch im gesamten bundesdeutschen Gebiet und ich denke, ja, in den meisten Ländern der Welt wird es so ähnlich sein. Das große Problem dabei ist und das Phänomen, was sich dabei rauskristallisiert, dass die Haupttätergruppen anteilig in den letzten Jahren die Kinder und Jugendlichen werden. Zu 50 oder zu über 50% sind die Täter.
Über welche Altersgruppe reden wir da?
Also vermehrt sind es Jugendliche. Es geht aber auch schon im Kindesalter. Also jetzt muss man kurz erörtern. Aus rechtlicher Sicht, strafrechtlicher Sicht, gibt es Kinder, die strafunmündig sind im Alter von 0 bis 13 Jahren. Ab 14 wird man jugendlich und strafmündig. Und die Tätergruppe, das hat sie auch rauskristallisiert, sind schon die 10-, 11-Jährigen teilweise, die sich illegale Inhalte, teilweise wirklich gravierende Kinderpornos oder Sticker von irgendwelchen Aufnahmen senden, bis hin zur Altersgruppe von, ich sag mal, 16 circa. Da hört es dann grob wieder auf, denn da wird dann ein Stückchen bewusster, da ist vielleicht auch der Anreiz nicht mehr so groß, einfach was unreflektiert weiterzusenden. Und wie gesagt, den Jugendlichen wird da in dem Alter bewusster, dass sie etwas begehen, was sie nicht tun sollten. Sie sich bewusster werden über die Art der Straftat, auch durch Aufklärung, auch durch uns. Da verlagern sich die Probleme dann aber in andere Richtungen.
Du sagtest, dass das Taten sind, die meistens unreflektiert begangen werden von den Kindern.
Ja.
Warum machen die das eigentlich?
Ja, wir stellen uns immer wieder, glaube ich, in der Soziologie, auch Pädagogik und so weiter und die Polizei die Frage, woran liegt es eigentlich, dass solche schrecklichen Sachen verbreitet werden? Jetzt könnte man natürlich denken, gut, wir haben einmal die Erwachsenen, die das machen, ganz bewusst, weil sie eine pädophile pädosexuelle Grundneigung haben. Das ist übrigens keine Krankheit, die man heilen kann, sondern eine Neigung. Und das betrifft so, ja, nach Forschung ca. 1,5 bis 2% der Bevölkerung. Wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Bei den Kindern ist es ein bisschen anders gelagert. Da ist es, glaube ich, das Unreflektierte bedeutet, die sind in Chats unterwegs. Auf Social Media, auf Messenger-Diensten, WhatsApp beispielsweise, sind alle Kinder und Jugendlichen vertreten oder fast alle. Und die bekommen solche Dinge einfach geschickt. Ja, und wenn wir uns vorstellen, dass man täglich zwischen 100 und 2000 Nachrichten auch als Jugendlicher schon bearbeitet, mehr oder weniger, dann sind da oder können da natürlich auch leicht illegale Inhalte dabei sein, die unreflektiert auf dem Handy gespeichert werden, vielleicht sogar weitergeleitet werden, weil man, ja, ich weiß nicht, dazugehören möchte vielleicht oder sich mal wichtig tun möchte und gar nicht versteht, was da eigentlich wirklich passiert.
Also im Unterschied zu Erwachsenen, bei denen das sexuelle Interesse im Vordergrund steht, sprachst du eben auch von Pädophilie, einer Neigung, die, wenn sie ausgelebt wird, in der Konsequenz zu Straftaten führt, zu schweren Straftaten, ja, führt, mit dem was zu tun haben. Haben wir auf der anderen Seite durch dieses unreflektierte Weiterleiten von Inhalten es auch mit Straftaten zu tun, um das, ja, einmal deutlich zu machen, selbst wenn die Kinder strafunmündig sind.
Ja. Vielleicht sollte man mal einen kurzen Abriss machen, was das Strafrecht sagt. Es ist so in Deutschland und nicht nur in Deutschland, dass für das deutsche Strafrecht gilt, dass Kinder und Jugendliche überhaupt keine Pornografie besitzen und schon mal gar nicht teilen dürfen. Das heißt, weiterverbreiten und veröffentlichen dürfen über WhatsApp und andere Messenger oder Social Media. Ab 18 ist es so unter Erwachsenen, dass wir pornografische Inhalte teilen dürfen, wenn alle Seiten, Empfänger wie auch Sender, damit einverstanden sind. Wir reden natürlich hier von Pornografie, nicht von Missbrauchsdarstellungen, sozusagen von freiwillig sexuellen Darstellungen der Teilnehmenden. Unter Erwachsenen ist das also erlaubt. Das ist jetzt eine rein rechtliche Bewertung, keine moralische. Das muss jeder für sich entscheiden, wenn er erwachsen ist. Bei Minderjährigen, also das heißt Kinder und Jugendlichen unter 18, gilt ganz klar, dass Pornografie verboten ist, der Besitz wie auch das Weiterleiten. Und das gilt natürlich im Umkehrschluss sogar, sondern natürlich auch für die Kinderpornografie, was natürlich in der Strafzumessung nochmal anders bemessen wird, weil es in Richtung Verbrechen geht. Verbrechen bedeutet, dass wir es mit einer Straftat mit Qualifizierung zu tun haben und die Strafanderung einiges höher ist als, ich sag mal, normalen Straftaten. Und das natürlich zu Recht. Denn wir reden hier von schwersten Missbrauchsdarstellungen und natürlich auch reellen Missbrauch von Kindern und Babys.
Heißt in der Konsequenz ja auch, wenn ich beispielsweise Mitglied in einer Chatgruppe bin, in der solche Inhalte geteilt werden und ich diese Inhalte dann downloade, um sie mir anzugucken, vielleicht über eine ganz automatisierte Einstellung in meinem Handy, ja, mache ich mich schon des Besitzes strafbar?
Möglicherweise, genau. Wir haben hier einen Verbrechenstatbestand, wenn wir von Kinderpornografie sprechen. Das heißt, der Besitz bedeutet schon die Straftat. Als Beispiel, wir sind beide in einem Chat, beispielsweise einer WhatsApp-Gruppe. Zur Erläuterung, in einer WhatsApp-Gruppe, in einem Chat können bis zu 512 Teilnehmer mittlerweile innerhalb von Sekunden zugefügt werden. Das ist ein öffentlicher Raum sozusagen für die Richter, wenn die das bewerten müssen. Dann ist es so, wenn ich der Sender bin, natürlich mache ich mich strafbar, denn ich darf sowas nicht teilen und verbreiten, als Erwachsener nicht, wie auch als Kind nicht. Wir reden von Kinderpornografie. Und diese Missbrauchsdarstellung dann bei dir landen würden auf dem Handy, ob du jetzt erwachsen bist oder Kind, ist da mal egal erstmal, dann gerätst du in den Besitz. Jetzt haben wir das Problem in Deutschland, dass die Staatsanwaltschaften, die entscheiden müssen, ob ein Verfahren überhaupt oder ob es überhaupt zu einer Anklage kommt, also bis zum Gericht geht, danach entscheiden müssen, ob wir einen, die Verfügungsgewalt überhaupt haben, indem wir in Besitz geraten, aber auch den Besitzwille. Und momentan ist man sich noch nicht ganz einig, aber es geht in die Richtung, dass die Staatsanwaltschaften sagen, gut, wenn ich das bekomme, in den Besitz gerate und das sofort lösche, dann habe ich eigentlich weniger ein Problem. Ein Problem, also strafrelevant, bekomme ich dann, wenn ich das Ganze zum Beispiel like, wenn ich das zum Beispiel positiv bewerte, befürworte damit, ja, indem ich ein Smiley schicke und sage, ey, wo hast du das denn her? Ist ja klasse. Und natürlich auch dann, wenn ich das Ganze weiter sende innerhalb eines Chats und weiter verbreite. Noch ein Phänomen ist natürlich bei WhatsApp, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, da gibt es eine Funktion, die heißt automatischer Download. Mit dieser Funktion, die beim Installieren von WhatsApp eingeschaltet ist, werden alle Medien, die du erhältst, also auch solche illegalen Inhalte wie die normalen Fotos, die wir schicken, automatisch in deinen Gerätespeicher abgelegt und gespeichert. Und somit bist du im Besitz. Und das ist natürlich sehr perfide, wenn ich ahnungslos bin, als Jugendlicher, als Kind oder auch als Erwachsener, solche illegalen Dateien bekomme, die nicht händisch lösche, aber auch nicht darauf reagiere, dass die automatisch in meinem Gerät drin sind. Und wenn es dann zu einer Auswertung kommen sollte, nach Strafanzeigen, Erstattung und Auswertung der Geräte, dann sieht es erstmal ganz blöd aus, wenn ich die Dinge auf dem Handy habe und mich erklären muss, warum die da sind.
Also im Zweifelsfall ist es besser, von vornherein für uns Erwachsene die entsprechenden Einstellungen bei WhatsApp so vorzunehmen, dass ich keinen automatischen Download habe. Wo ich dann natürlich bei den Bildern, die werden ja dann etwas schemenhaft nur angezeigt, so eine Art Vorschaubild erhalte ich dann. Viele werden dann doch erstmal wissen wollen, was habe ich denn da überhaupt für ein Bild gekriegt und es dann händisch dann downloaden unter Umständen. Aber dann sollte man das dann auch, wenn man sieht, um was es sich dann handelt, dann auch weglöschen und vielleicht auch entsprechend darauf reagieren. Man sollte es ja nicht passiv hinnehmen, wenn man in irgendeiner Gruppe ist und dann problematische Inhalte dann, können ja auch extremistische Inhalte und Inhalte ganz anderer Art noch sein, als die, über die wir jetzt reden. Das sollte man auf keinen Fall so hinnehmen und so stehen lassen. Bei Kindern liegt es natürlich etwas anders. Habe ich als Eltern die realistische Chance überhaupt, da was zu verhindern?
Also ich habe vielleicht sogar die Pflicht ein Stückchen. Ich bin ja als Eltern oder als Erziehungsberechtigter, das kann ja auch jemand anders sein, ein Stückchen auch in der Pflicht, in der Erziehungspflicht, in der Obhutspflicht. Und dann habe ich die Pflicht, aber auch das Recht, mit meinen Kindern deren Handys einzusehen. Jetzt habe ich selber Kinder, du auch. Und natürlich ist es so, dass ich die Kinder nicht überwachen möchte. Und ich möchte denen nicht sagen, gut, du musst mir jetzt dein Handy zeigen. Vielmehr sollte es darauf hinauslaufen, dass man ein gutes Verhältnis hat zueinander. Dass man sagt, wir haben gewisse Regeln und bis zu einem gewissen Alter, zumindest im Kindesalter oder auch als junger Jugendlicher, müssen wir ab und zu in deine Chats gucken, alleine schon deshalb, damit du dich nicht selber in Gefahr bringst. Ja? Und ja, das sollte so eine Art Vertrauensbasis sein, damit die Kinder sich auch dann trauen, dir oder mir was anzuvertrauen. Wenn sie dann ein schlechtes Gefühl bekommen, wenn sie unsicher sind, ganz häufig ist es das Bauchgefühl, was bei uns allen, auch bei den Kindern entscheiden sollte, ob das in Ordnung ist, was ich da bekomme oder nicht. Das ist schon ganz gut, eine ganz gute Richtschnur eigentlich, das Bauchgefühl. Denn das verrät einem ziemlich schnell, auch ohne Kenntnis von Straftaten, ob was in Ordnung ist oder ob ich das vielleicht gar nicht besitzen sollte. Also als Eltern muss ich die Verbindung zu meinem Kind halten mit Regeln, die brauchen wir nun einfach mal, dass man auch den Chat mal kontrollieren darf, dass man zusammen das macht, dass man mal durchguckt, dass da nichts versehentlich durchgerutscht ist. Und dann auch drüber sprechen kann.
Ich glaube, man kann Kindern sicherlich auch erklären, wo die Probleme da liegen und warum man sich solche Bilder am besten selbst auch gar nicht antun sollte, auch als Kind nicht.
Genau. Also das ist ja auch ein Stückchen mein Job als Jugendbeauftragter. Ich bin ja mehr oder weniger tagtäglich auch in Schulklassen, in ganzen Jahrgängen unterwegs, wo ich Projekte unterstütze, wo es um die Medienprävention geht und denen auch erläutere, wo die Problematik liegt, wo das Problem für die Schüler und die Schülerinnen sein kann. Und ich treffe da auf sehr viel Verständnis, nicht nur bei den Lehrkräften, bei den Schulsozialarbeitern, die da täglich mit zu tun haben und von Problemen berichten, sondern auch die Schüler selber sind froh, wenn sie wissen, was sie machen dürfen, was sie nicht machen dürfen. Und ganz ehrlich, wenn ich da als Polizist jetzt reinkomme, aber auch als Eltern und ich habe ein bisschen Ahnung und kann ein bisschen mitreden, dann bin ich ein bisschen mehr auf Augenhöhe mit denen. Unser Problem als Eltern ist ja häufig, dass unsere Kinder ab einem gewissen Alter ein Smartphone haben und technisch uns sehr schnell, sehr weit überlegen sind. Und wir dann als Erwachsene häufig auch so ein bisschen befürchten, was will ich dem eigentlich noch erzählen? Ich komme ja selber gar nicht mehr mit. Ich weiß gar nicht, was der alles nutzt. Und diesen Punkt sollten wir halt nicht verpassen, dass wir ein Stückchen dranbleiben. Und das ist dann auch in den Klassen so, wenn ich vor denen stehe, dass ich längst nicht jede App kenne und nicht jedes Programm nutze, wie die das machen. Aber denen schon sagen kann, dass bei allen Apps und bei allen Spielen, egal in welchem Chat die unterwegs sind, die Gefahren gleichgelagert sind und erkläre denen dann einfach auf Augenhöhe, wo sie aufpassen sollen, damit denen das nicht passiert und dass sie dem auch nicht gleichgültig gegenüberstehen sollen.
Wir haben jetzt schon den Bereich der Strafbarkeit besprochen. Neben der gesetzlichen Strafbarkeit gibt es ja auch noch eine, ich sag mal, seelische Dimension bei dem Ganzen. Wenn Kinder sich derartigen Einflüssen ausgesetzt sehen oder selbst aussetzen. Aus deiner Erfahrung heraus, auch deine Arbeit in den Schulen, was macht das mit den Kindern?
Also ich kann dir sagen, was das mit mir gemacht hat, wo ich das erste Mal kinderpornografische Darstellungen sehen musste. Da ging es auch um Ermittlungen, beispielsweise auf Schülerhandys. Meine Gefühle kann ich wiedergeben, das war zwischen, ich hätte mal brechen dürfen müssen, Wut, ja, Ratlosigkeit auch ein Stückchen. Und das ist bei den Kindern wahrscheinlich ein bisschen anders gelagert. Weniger Wut, sondern ich denke mal, da sprechen wir dann auch vom Gleichen wie bei mir, das ist traumatisierend ein Stückchen. Aber da die selber teilweise in jungen Jahren ja noch gar nicht wirklich aufgeklärt sind, zumindest nicht komplett, das beginnt dann oder das endet ja mit der Sex- und Aufklärung in den Schulen im ja, 7., 8. Jahrgang in der Regel und die Alten sind aber schon im 5., 6. Jahrgang, ja, sind die damit alleine häufig und völlig überfordert.
Ist auch die seelischen Folgen muss man da ein Stück weit im Blick haben, wenn man darüber redet, was dieses Phänomen bedeutet und welche Tragweite das eigentlich hat, auch gesellschaftlich gesehen. Denn es ist ja noch ein relativ junges Phänomen, im Zeitalter der Messenger gewachsen quasi. Inzwischen hat, glaube ich, fast jeder in Deutschland hat ein Smartphone und nutzt einen Messenger-Dienst und mit den Folgen, die wir dann an anderen Stellen auch sehen, für Kriminalitätsphänomene, die es ohne diese Technik so auch gar nicht gegeben hätte. Wenn wir als Polizei Kenntnis bekommen darüber, dass in einem Klassenchat beispielsweise es zur Verbreitung von derartigen Inhalten gekommen ist, was unternehmen wir dann als Polizei?
Wir als Polizei haben den Strafverfolgungszwang und müssen dann eine Strafanzeige fertigen. Das heißt, wir haben gar nicht die Wahl zu sagen, gut, wir gucken uns das an, wir finden das schlimm oder nicht schlimm und schreiben dann dementsprechend eine Anzeige oder nicht, eine Strafanzeige. Nein, wir müssen. Das ist das Legalitätsprinzip. In den Klassen ist es dann wirklich so, dass es vorkommen kann oder durch die Lehrkräfte, dass ich Kenntnis bekomme von solchen Straftaten. Meistens wurden diese allerdings schon angezeigt. Das heißt, die sind schon von der Strafverfolgung her abgearbeitet. Und es geht jetzt darum, den Schülern zu erklären, warum das passiert, welche Maßnahmen die Polizei dann ergreift und wie man das verhindern kann, indem man halt an diese Straftaten nicht mehr begeht. Es ist dann so, dass wir in der Regel von der Polizei natürlich die Verpflichtung haben, von der Kriminalpolizei zu ermitteln. Ermitteln bedeutet, wir fahren zu den Schülern, in dem Falle nicht Erwachsenen, nach Hause, zu den Eltern, zu den Erziehungsberechtigten, die ein Recht auf Aufklärung natürlich haben, als Vormund. Und wir müssen denen erläutern und erklären, was wir auf den Geräten gefunden haben oder wo der Verdacht besteht, was auf den Geräten sein könnte. Das kann so weite Kreise ziehen, dass das sogar sein kann, wenn diese Dinge zu Hause im WLAN geteilt wurden und so weiter, dass auch die Geräte der Eltern möglicherweise untersucht werden müssen, möglicherweise sichergestellt werden müssen, ganze Festplatten, wenn der Verdacht so ist, dass dieses Kind nicht nur irgendwas empfangen hat, sondern möglicherweise auch das verteilt hat und das auch im WLAN zu Hause passiert ist. Unsere Pflicht ist ja zu gucken, sind da nur Kinder beteiligt, die zwar noch strafunmündig sind, aber es könnte ja auch sein, dass dort Erwachsene oder schuldfähige Jugendliche beteiligt sind und das ist unsere Pflicht, das zu ermitteln. Alleine natürlich, um auch zu gucken, welche Opfer haben wir dahinter. Man vergisst jetzt ganz bei der ganzen Diskussion, dass wir da von Kindern, von Babys, von Jugendlichen reden, die ja, schwerst sexuell missbraucht wurden, möglicherweise, oder dargestellt wurden in Posen, wie man nicht dargestellt werden sollte, und die ein Recht haben, dass man ihnen hilft, dass wir gucken, müssen wir die noch finden und denen aus diesen Situationen raushelfen, oder ist das schon bekannt und müssen wir dafür sorgen, dass diese Bilder nicht wieder und wieder geteilt werden im Internet.
Wir haben jetzt gesprochen über das Phänomen der Verbreitung von solchen Inhalten. Mhm. Ein zweiter Punkt, der auch über Messenger funktioniert, wo ich heute mit dir darüber sprechen wollte, ist das sogenannte Sextortion. Mhm. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern einmal erläutern, um welches Delikt, um welches Phänomen es sich dabei handelt.
Ja, wir müssen uns vorstellen, dass es im Internet oder seit wir das Internet haben, es natürlich Menschen gibt, die dort auch versuchen, uns, also uns und Internetnutzer, auszunutzen. Das kann dann einmal der Fall sein, dass die versuchen von uns, Bilder zu erhalten, ja, vielleicht sogar sexuell angeregte Bilder, um mit diesen dann selber oder über diese selber zu verfügen. Und es kann aber auch so weit gehen, dass dort Betrüger sitzen, die einfach nur in irgendwelchen Chats, auf irgendwelchen Plattformen nach Menschen suchen, in dem Fall Jugendlichen und Kindern, die zu denen, die eine Verbindung aufbauen. Eine Verbindung heißt, dass sie sich als jemand ausgeben, der ja möglicherweise ein attraktiver 16- oder 17-jähriges Mädchen aus in dem Falle im Ausland zum Beispiel ist, die selber eine Bekanntschaft sucht. Und wenn ich jetzt als 14-Jähriger vor einem Chat bin, bei Twitch oder bei Discord, irgendwelchen Spieleplattformen und in Kontakt mit solcher jungen Frau trete, auf einmal ich ein Interesse habe und sage, oh, das ist immer ein Abenteuer für mich. dann kann es so sein, dass ich mit der in eine Freundschaft gerate, wie das normalerweise ist, dass man miteinander chattet. Aber die Betrüger versuchen Folgendes, dass die, die möchten erreichen, dass wir Daten von uns preisgeben, dass wir offenherziger werden, beziehungsweise uns offenbaren und das möglichst dann vor Kameras. Wie schaffen die das? Das heißt, die erste Stufe ist, ein Vertrauen aufzubauen, sich auszutauschen über welche Themen, die mich interessieren, wenn ich das Opfer jetzt bin.
Also die bahnen das über einen längeren Zeitraum dann an?
Ja, das kann, das muss ich, das kann. Bei Sextortion ist es so, dass es natürlich über Tage und Wochen gehen kann, bis ich dann bereit bin sozusagen, Daten von mir zu tauschen, Bilder von mir zu teilen. Das kann aber auch sein, dass das am gleichen Abend noch passiert.
Du hast auch aus deiner eigenen Praxis heraus Erfahrungen, ganz konkrete Erfahrungen mit solchen Fällen gemacht.
Ja, ich nenne dann auch in meinen Vorträgen immer ein Beispiel. Und zwar hatte ich selber in meinem letzten Einsatz als Streifendienstbeamter in dieser Materie einen Jungen aus dem Kreis Borken, der genau Opfer von dieser Sextortion geworden ist. Da ist es so gewesen, dass der am Wochenende in einem Chat, ich weiß nicht mal, ob es ein Spielechat war, das ist auch nicht ganz so relevant jetzt in dem Fall, jemanden kennengelernt hat. Und das hat sich so dargestellt, dass der oder diejenige in dem Fall sich ausgegeben hat als Italienerin, ich glaube so um die 17, 18 Jahre vorgegeben. Die hat er dann darum gebeten, auf ein anderes Medium zu wechseln. Das war in dem Fall Skype-Videotelefonie. Dort war es dann der Fall, dass diese vermeintliche Italienerin sich ihm präsentiert hat, mit ihm geflirtet hat. Dann hat sie oben ohne was von sich gezeigt. Und der Junge, gerade Pubertierende, das natürlich höchst interessant fand. Und dann ist es so weit gekommen im Nachgang, dass er sich vor der Kamera ausgezogen hat. Und ja, jetzt halte ich fest, er hat sogar vor der Kamera masturbiert.
Was kann man da präventiv machen? Es ist ja oft so, dass Eltern verhältnismäßig wenig Zugang haben zu der Internetwelt, in der ihre Kinder unterwegs sind. Gerade wenn da online gezockt wird, ist das etwas, das weiß man, das machen die, aber da stelle ich mich nicht dahinter und schaue dann auch noch zu, ja, wie dann irgendein Online-Spiel mit irgendwelchen Menschen auf der großen, weiten Welt dann gespielt wird, weil es nicht meins ist. Ja. Was kann ich denn als Eltern überhaupt da tun?
Es geht da auch wieder um die Aufklärung, um die Aufmerksamkeit, dass man den Kindern gewisse Dinge mitgibt, dass man die nicht alleine lässt. Also das heißt, wenn ich technisch nicht mitkomme, heißt noch nicht, dass ich dann einfach die ihrem Schicksal überlassen muss, sondern ich sollte über die allgemeinen Gefahren im Internet hinweisen. Ich sollte die unterstützen, auch mal ein bisschen mitmachen vielleicht. Vielleicht mir mal ein Spiel angucken, was die machen. Im Chat angucken, wo die unterwegs sind. Das finde ich teilweise auch ganz witzig, wenn die Eltern völlig wissenslos sind und sich was zeigen lassen mal von den Kindern. Das ist so eine Basis, dass man eine Verbindung hält miteinander. Und die Kinder müssen wissen, in dem Fall die Kinder oder Jugendlichen, dass sie, wenn sie schlechte Gefühle bekommen, wenn sie merken, sie sind in einem Chat unterwegs oder sie werden angesprochen und sie sollen irgendwas von sich preisgeben, es wird ihnen unangenehm, es ist etwas, wo sie sagen, das möchte ich eigentlich gar nicht, aber irgendwie fühle ich mich jetzt genötigt, das doch zu tun, dass sie da aufmerksam werden.
Das Bauchgefühl entwickeln, wo wir eben drüber gesprochen haben.
Genau, die wissen nicht, welche Straftat da jetzt im Einzelnen passiert, das wissen wir ja kaum. Sondern es geht darum, zu vermitteln, wenn du deine Gefühle beachtest und die dir sagen, da ist irgendwas nicht gut, das gefällt mir nicht, das will ich eigentlich gar nicht, dann mach es auch nicht. Und im Zweifel sprich da mit jemandem drüber. Und wenn das nicht die Eltern sein können, ja gut, dann such dir vielleicht ältere Geschwister, Freunde, vielleicht die Lehrer, Vertrauenslehrer, Schulsozialarbeit, irgendjemand, dem du das anvertrauen kannst, denn du musst es, du solltest es, du sollst nicht damit alleine bleiben, du kannst da nichts für, du bist nicht schuld. Das darf nicht der Fall sein, dass die Kinder denken, ich gehe zu meinen Eltern und da kommt wieder der erhobene Zeigefinger. Was hast du wieder gemacht? Sondern es muss ganz klar die Situation und die Rollenverteilung so sein, das müssen wir den Kindern auch sagen, dass die immer kommen können, dass die da Opfer werden können und da keine Angst haben müssen und auch nicht dürfen, sich zu offenbaren.
Brisante Botschaften, wie Kinder und Jugendliche über Messenger-Dienste zu Opfern und Tätern werden können. Das war heute unser Thema. Habe ich mich darüber unterhalten mit Kriminaloberkommissar Michael Wanning vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz in der Kreispolizeibehörde Borken. Michael, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Und ich weiß, dass du mit Sicherheit in Zukunft die Themen, die wir heute besprochen haben, in zahlreichen Schulen, in Elterngesprächen, in Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen dann aufgreifen und weiter fortsetzen wirst. Danke auch für die engagierte Arbeit, die ihr da leistet. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören.